Am 11. September 2001 flogen zwei Passagiermaschinen in die beiden Türme des New Yorker World Trade Center. Dieser Film bietet keine Antworten auf das, was damals geschah. Er wirft Fragen auf. Ungewöhnliche Fragen.
I'm on the 83rd floor. Are they going to be able to get somebody up here?
Well, of course, ma'am. We're coming up for you.
Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe.
Okay.
And it's very, very, very hot.
Okay.
All I see is smoke.
Oh, please.
I'm going to die, aren't I?
No.
I'm going to die.
Ma'am, say your prayers. And we're not
going to die.
We're going to think positive because you got to help each other get off the floor.
I'm going to die. It's so hot. I'm burning up. Hello?
Hello, ma'am?
Help!
Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Many to birthplace of bin Laden's terrorist organization, Al-Qaeda, the most feared terrorist
and
of our time.
Those responsible.
The most wanted man in the world.
I want justice.
Ich will Gerechtigkeit. Im Westen gab es diese alten Fahndungsbilder, auf denen stand, gesucht, tot oder lebendig.
Wenn Sie auf die FBI-Webseite gehen, scheint dort Osama bin Laden auf. Ein Link in der Liste der meistgesuchten Terroristen führt zur Fahndungsseite. Dort steht, dass bin Laden der Anschläge von 1998 angeklagt wurde, nicht aber der Anschläge vom 11. September. Etliche Journalisten riefen beim FBI an und fragten, wieso haben Sie bin Laden nicht mit dem 11. September in Verbindung gebracht? Die Antwort war, ich fürchte, uns fehlt der Beweis.
Als letzte Woche die Bilder aus New York um die Welt gingen, fragte ich mich, ob sie bin Laden nicht genauso unvorbereitet trafen wie mich. Vorausgesetzt, er sah fern, hörte Radio oder las Zeitung.
Das ist erst der Anfang.
Am 11. September 2001 arbeitete ich bei der Firma Eurobrokers. Unsere Büros befanden sich im 84. Stock des Südturmes, des zweiten Gebäudes, das an diesem Tag von einem Flugzeug getroffen wurde. Ich arbeitete am Computer, dann um 8.46 Uhr am Morgen hörte ich ein lautes Boom.
Um 8.46 Minuten und 40 Sekunden krachte American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Center und verursacht erhebliche Schäden zwischen dem 93. und 99. Stock.
Die Hafenbehörde ließ durchsagen, bitte um Aufmerksamkeit. Gebäude 2, unser Gebäude, ist sicher. Es besteht kein Grund, Gebäude 2 zu evakuieren. 2-3 Minuten später sprach ich mit meinem Kollegen Bobby Call. Bobby sagte, er wäre 8 oder 10 Stöcke weiter unten gewesen und nach der Durchsage wieder hochgekommen. So wie er das erzählte, hörten wir 2 Explosionen.
Boom, boom.
und unser Gebäude schwankte.
Um 9.03 Uhr kracht United Airlines Flug 175 in den Südturm.
Alles im Zimmer flog in die Luft. Wir waren im 84. Stock. Damals wusste ich nicht, dass das zweite Flugzeug in den 78. Stock gekracht war. Wir befanden uns 6 Etagen über der Einschlagstelle. Ich hörte ein Hämmern an der Wand und einen entfernten Hilfeschrei, der aus dem 81. Stock kam. Ich angelte mir den Fremden und zog ihn hoch. Später sagte er, ich sei wie Superman gewesen. Als ich ihn hinaufhiefte, fiel ich rückwärts. Er landete auf mir und gab mir einen dicken Kuss. Wir standen auf, beutelten den Staub ab und ich sagte, gehen wir nach Hause.
Die zwei Türme schwanken erheblich unter der Wucht des ersten Einschlags, kehren aber sofort in ihre Ausgangsposition zurück. Warum? Weil sie in diesem Sinne konzipiert wurden.
Wir designten die Gebäude so, dass sie dem Einschlag ein oder mehrerer Verkehrsflugzeuge standhalten.
Die Türme hatten eine sehr solide Struktur, ähnlich einem Baum. Ein Baum hat ineinandergreifende Fasern in seinem Inneren. Dank ihnen kann er Kräfteeinwirkungen standhalten.
Dennoch, 56 Minuten nach dem Einschlag von Flug 175, sackt der Südturm jäh in sich zusammen.
Wir blickten auf den Turm, den wir eben verlassen hatten. Er setzte sich in Bewegung. Und wir trauten unseren Augen nicht, als er binnen 8-10 Sekunden geradlinig herunterkam und sich in der eigenen Asche begrub.
Als wir das Gebäude betreten wollten, sprangen plötzlich Leute aus den Türmen. Einer fiel auf einen Feuerwehrmann.
Um 10.28 Uhr stürzt auch der Nordturm ein.
Ich riss die schwere Sauerstoffmaske weg und begann zu laufen. Als ich mich umdrehte, sah ich den Turm herunterrasen. Dann erfasste mich die Staubwolke.
Als ich nach Hause kam, wartete die ganze Familie auf mich. Ich hatte Glück, sie wiederzusehen. Alle meine Freunde kamen nie mehr zurück.
Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Einsturzursache der Zwillingstürme ist. Die offizielle Erklärung für den rätselhaften Einsturz der Zwillingstürme liefert das NIST, die US-Bundesbehörde für Normung und Materialprüfung. 2002 bis 2006 erforschte sie die Zerstörung der Zwillingstürme und folgerte, der Einsturz sei gleichsam auf den Einschlag selbst und auf die hierdurch entstandenen Brände zurückzuführen.
Nach eigenen Aussagen der Architekten und der Bauer hätten die Türme selbst dem Einschlag mehrerer Flugzeuge standhalten sollen.
Man fragt sich, dachten die Erbauer etwa, Flugzeuge könnten ohne Treibstoff in die Türme rasen? Dachten sie, die Flieger könnten vom Wind hingeblasen werden?
Weder vor noch nach dem 11. September ist ein Stahlskelettbau wegen Brand eingestürzt.
2005 gab es einen furchtbaren Großbrand in Madrid. Ein Wolkenkratzer ging in Flammen auf. Er loderte wie eine Fackel ganze 24 Stunden lang. Aber am Ende war das Tragwerk intakt. Der Wolkenkratzer stürzte nicht ein. Wie Sie deutlich sehen, steht das ganze Gebäude in Flammen. Der Wolkenkratzer war noch nicht fertiggestellt. Er befand sich im Bau. Trotzdem blieb er stehen. 'Achten Sie auf die weißliche Farbe der Flammen. Sie weist darauf hin, dass viel Sauerstoff verbrennt. Was hingegen die zwei Türme in New York betrifft, so sehen wir, dass die Flammen dunkelrot sind und der Rauch schwarz.
Aus den Flammen in den Zwillingstürmen stieg ein dunkelgrauer, dichter, fast schwarz-grauer Rauch. Das weist eindeutig auf eine sauerstoffarme Verbrennung hin.
Dennoch, 25 Minuten später stürzt der gesamte Turm ein. Laut offiziellem Bericht gab die Stahlkonstruktion an einem gewissen Punkt nach. Sie verlor ihre ursprüngliche Stabilität. Als Grund für all das wird immense Hitze genannt. Aber die Theorie hinkt. Wie uns bekannt ist, schafften es gewisse Leute, von der Spitze des Turms hinunterzusteigen. Dabei querten sie den Punkt, wo der Brand am stärksten war. Sie erreichten den Fuß des Turms. Wie schafften sie das?
Ich weiß es nicht. Als ich hinunterblickte, sah ich keine Flammen. Ich spürte, dass es das Richtige war, den Abstieg zu versuchen. Wir dachten, wir gehen so weit, bis wir auf Flammen stoßen. Als wir den 78. Stock erreichten, hielt diese Ebene noch, aber sie war gebrochen und es gab Flammen, die auf der anderen Seite der Mauer züngelten. Es war kein flammendes Inferno. Ich hatte das Gefühl, das Feuer schwelte an dieser Stelle im Gebäude. Wir gingen weiter bis zum 74. Stock. Dort angekommen, begegneten wir normalen Bedingungen. Es brannte Licht, von unten kam frische Luft.
Die Temperatur im Gebäude war also nicht extrem hoch. Andernfalls könnte diese Frau nicht genau an dem Punkt stehen, wo das Flugzeug einschlug. Es ist unumstritten. Die offizielle Erklärung für den Einsturz der Gebäude des World Trade Center ist falsch. Um nachzuprüfen, wie die Gebäude einstürzten und die Hitze den Stahl angriff, gab das NIST mehrere Prüfungen in Auftrag, unter anderem bei Underwriters Laboratories.
Kevin Ryan ist jener ehemalige Mitarbeiter von Underwriters Laboratories, der den Bericht des NIST anzweifelte und an die Öffentlichkeit ging. Binnen einer Woche war er gefeuert.
Wir überprüften die Deckenelemente im August 2004. Unsere Tests widerlegten die gängigste Theorie zur Hauptursache des Einsturzes, die sogenannte Pfannkuchentheorie. Nach dieser wären die Decken wie Pfannkuchen auf einen Stapel gefallen. Die Stahlträger hätten ihre Tragfähigkeit verloren und nachgegeben. Die Deckenelemente in unserem Test stürzten nicht ein. Obwohl wir sie in Hochöfen schoben, wo die Strukturen längerer und höherer Hitzeeinwirkung ausgesetzt waren, stürzten sie nicht ein. Einige Monate später revidierte die Regierung ihren Bericht. Darin nahm sie nicht nur zurück, dass die Decken eingestürzt wären. Sie erwähnte auch Untersuchungen der wenigen Proben, die man den Brandherden entnommen hatte. Und diese bestätigten, dass sehr niedrige Temperaturen geherrscht hatten. Die Temperaturen hatten nicht ausgereicht, um Stahl auch nur weich zu machen. Und trotzdem hieß es in der Conclusio, genau dies wäre der Fall gewesen. Die Decken wären eingestürzt, der Stahl weich geworden. Die Ergebnisse wurden heruntergespielt oder ignoriert. Am Ende gab das NIST alles in den Computer ein.
Dank Computersimulation gelang es dem NIST, sich aus der Affäre zu ziehen. Die alte Pfannkuchentheorie wich der Einwölbungstheorie. Nach Angaben der Behörde schwächte die Hitze die Deckenelemente, sodass diese durchzuhängen begannen. Dabei bogen sich die Turmaußenwände einwärts, bis sie der Last der oberen Strukturen nicht mehr standhielten und die Türme zum Einsturz brachten.
Die letzte Theorie des NIST ist fast gänzlich computergeneriert. Unser Untersuchungsteam bekam aber keinen Zugang zu dem Computer. Nachdem ich den Fall über die letzten 1,5 Jahre untersucht habe, weiß ich, dass die Testergebnisse des NIST widersprüchlich sind. Ich fand aber auch heraus, dass das NIST die Parameter manipulierte. Manche Werte wurden verdoppelt, andere halbiert. Laut NIST wiegt der Treibstoff in einem Flugzeug 13 Tonnen. Die Flugaufsichtsbehörde geht von durchschnittlich 6,5 Tonnen aus. Das NIST verdoppelte den Wert. Man verdoppelte die Zeit, in der die Stahlträger Feuer ausgesetzt waren. Man kalkulierte 90 Minuten, obwohl beide Gebäude 45 bis 50 Minuten in Brand standen. Man verdoppelte den Wert, halbierte andere, man verdoppelte den Wert.
Was mich besonders verblüffte, war die enorme Geschwindigkeit, mit der die Türme hinunterrasten. Die Einsturzgeschwindigkeit hatte etwas höchst Unnatürliches an sich. Angenommen, wir lassen ein Gewicht aus etwa 400 Meter Höhe fallen, der Höhe der Türme. Und in dem Raum herrscht kein Luftwiderstand, der die Fallgeschwindigkeit bremst. Das Gewicht bräuchte circa 9 Sekunden, um den Boden zu erreichen.
Avremmo in pratica un tempo dell'ordine di circa 9 secondi.
Binnen 8 oder 10 Sekunden schoss der gesamte Turm herunter.
Die Einschlagstelle befand sich etwa auf 2/3 der Höhe des Turmes. Selbst wenn der obere Gebäudeteil plötzlich einstürzte, weil dessen Struktur nachgab. Und selbst wenn der Aufprall des oberen Teils so stark war, dass er die Tragkraft der unteren Strukturen verringerte, steht eines fest. Der unversehrte untere Gebäudeteil hätte so viel Widerstand leisten müssen, dass der Turm nicht mit dieser Geschwindigkeit eingestürzt wäre. Aber er stürzte ein, als fiele er ins Leere, obwohl sich darunter eine gewaltige Struktur befand, welche die Einsturzgeschwindigkeit erheblich verringern hätte sollen.
Hier in der Nähe der Zwillingstürme befand sich ein weiterer großer Turm. Er wurde von Gebäudeteilen der einstürzenden Türme getroffen.
Dieses 47-stöckige Hochhaus wurde von keinem Düsenjet getroffen. Trotzdem stürzte es am selben Tag ein, 7 Stunden nachdem der zweite Turm heruntergesackt war.
Wir stoppten die Einsturzdauer. Die Türme fielen fast im freien Fall.
Der Einsturz des Nordturms verursacht Schäden bei Gebäude 7, worauf in manchen Stöcken Brände entstehen. Selbst die offizielle Seite räumt ein, dass Brände eine sehr unwahrscheinliche Einsturzursache sind. Warum stürzte das Gebäude ein? Warum im freien Fall?
Als ich den Einsturz des Gebäude 7 sah, wusste ich, dieser Fall musste untersucht werden. Man durfte ihn nicht einfach abtun.
Proben von Gebäude 7 und den Türmen offenbarten eine verblüffende Parallele. Im Schutt fand man Metall, das vom Schmelzen verformt und heiß war, Wochen nach dem Einsturz.
Dieses durch Schmelzung verformte Metall haben wir nun ausführlich untersucht. Es stammt von den Gebäuden und war in Lachen unter den Trümmern aller drei Wolkenkratzer zu finden, der Türme und des Gebäude 7.
Ein Fachinstitut für metallographische Analysen untersuchte die Struktur eines Trägers, der vom Ground Zero entnommen worden war. Wie man die Träger unter dem Schutt hervorholte, schien es, als wären sie teilweise geschmolzen gewesen. Das ist völlig unerklärlich, denn die Feuertemperatur konnte maximal 800 Grad betragen haben. Um einen Stahlträger zum Schmelzen zu bringen, benötigt man Temperaturen um die 1600 Grad. Was war hier passiert? Untersucht man die Feinstruktur des Stahls unter dem Mikroskop, so wird ein Element sichtbar, das normalerweise nicht vorhanden sein sollte und dennoch in beträchtlichen Mengen vorliegt: Schwefel.
Wir können ziemlich sicher sagen, was das Metall zum Schmelzen brachte. Es war Thermit. Thermit besteht aus Aluminiumpulver, Eisenoxid und Schwefel.
Die Temperatur war so hoch, dass der Stahl schmolz. Stahl konnte nur dann schmelzen, wenn die Temperatur in wenigen Sekunden über 1000 Grad erreichte. Mit Thermit war man gewiss in der Lage, die Schmelzreaktionen auszulösen, die die Stahlbalken belegen.
Wenn Thermit in den Gebäuden vorhanden war und diese zum Einsturz brachte, dann muss es jemand gegeben haben, der das Thermit bei den Stahlpfeilern platzierte, damit es diese durchschneiden konnte. Ich befragte einen Sprengungsexperten und er sagte, dass man in der Branche genauso arbeitet. Man platziert Sprengkörper und dann kann man deren Zündung per Funksignal einleiten. Die Sprengkörper müssen sukzessive gezündet werden, damit das Gebäude rasch und geradlinig nach unten stürzt. Das ist kontrollierte Sprengung.
Alle Charakteristika weisen eindeutig auf eine kontrollierte Sprengung der Gebäude hin.
Als Wissenschaftler befassen wir uns mit unterschiedlichen Hypothesen und Erklärungen. Doch am Ende müssen wir alle Daten ansehen und überlegen, welche Erklärung am besten passt. Man muss alle Teile des Puzzles berücksichtigen. Klar, man kann ein Element wie etwa den Rauch isoliert betrachten und sagen, vielleicht lag es an hohem Luftdruck, dass da irgendwie ein Fenster zerborsten ist. Aber das erklärt nicht das geschmolzene Metall, die Sulfidierung, die erstarrten Metallpfützen.
Als der Südturm einstürzte, fegten die Bestandteile in meine Wohnung direkt vis-à-vis des World Trade Center. Ich bewahrte den Staub auf und gab ihn Stephen Johnson.
Der Staub, den mir Mrs. McKinley gab, ist sehr interessant. Er ist wie eine Momentaufnahme, gibt Auskunft über jene Reste, die der Turm während des Einsturzes freigab. Ein perfektes Indiz. Als wir den Staub untersuchten, sahen wir Metalltröpfchen und ich dachte sofort, puh. Das ist typisch für Thermit. Ich hatte eine Reihe von Experimenten mit Thermit gemacht und da waren kleine Metalltröpfchen in alle Richtungen geschossen. Genau solche fanden wir in dem Staub. Wir fanden auch Barium. Das ist sehr interessant, denn Bariumnitrat und Schwefel sind Bestandteile des patentierten Waffenstoffs Thermat. Thermat ist Thermit mit Schwefel und Bariumnitrat.
Letztere werden zugesetzt, damit das Material schneller durch Stahl schneidet. Barium ist ein sehr toxisches Metall, sodass man es nicht in den hohen Konzentrationen erwarten würde, die uns hier vorliegen. Die Tatsache, dass wir es im Staub finden, erscheint mir ein sehr starkes Indiz dafür zu sein, dass hier die militärische Form von Thermit eingesetzt wurde.
Wie sich herausstellte, hatten buchstäblich Dutzende von Feuerwehr- und Rettungsleuten ausgesagt, sie hätten gehört, wie im Gebäude 1, 2, 3, 7, 8, manche sagten 10 Explosionen hochgingen. Einige, die im Gebäude waren, berichteten, sie wären durch Explosionen hin und her geschüttelt und die Stufen hinuntergeworfen worden. Andere bezeugten, sie hätten Stichflammen gesehen. Viele von ihnen sagten, es sah aus wie im Fernsehen, wenn gezeigt wird, wie Gebäude gesprengt werden. Wir sahen die Stichflammen, wir sahen die Detonationskreise, wir hörten die Geräusche.
Ich war dort 20 Jahre Hausmeister, der alle Stockwerke reinigt. Das Gebäude hatte 6 Untergeschosse. Die Reinigungsfirmen waren auf Ebene B1 und dort befand ich mich. Um 8.46 Uhr hörten wir plötzlich eine Explosion, die so stark war, dass es uns nach oben riss. Als ich das in Worte fassen wollte, etwa 6 Sekunden später, da hörten wir einen Einschlag, der von ganz oben kam. Es waren 2 verschiedene Vorfälle. Ich sagte, oh mein Gott, und in dem Moment lief ein Mann ins Büro. Der Mann streckte die Hände von sich. Beide Arme waren so. Und die Haut dieser Arme hatte sich komplett gelöst. Sie hing von seinen Fingerspitzen wie heruntergerissene Ärmel. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, es wären Ärmel. Und als ich etwas sagen wollte, da sah ich ihn an und bemerkte, dass Teile seines Gesichts fehlten.
Er hatte an dem Tag den einzigen Universalschlüssel. Mit dem lief er hinauf und sperrte den Feuerwehrleuten eine Tür nach der anderen auf. Er selbst brachte 15 bis 20 Leute hinaus.
Ich begann, die Türen der Treppenhäuser aufzusperren, damit die Leute fliehen konnten.
Willie wurde zum Helden gemacht. Er war im Weißen Haus. Es gibt ein Foto, wo ihn George Bush für seine Heldentaten ehrt.
Wir hörten mehrere Explosionen. Ich fragte die Feuerwehr, woher diese kamen, und sie sagten, vielleicht von den Gasspeichern in den Küchen. Nein, dort funktionierte alles elektrisch, das war Unsinn.
Ich hörte eine laute Explosion, wie ich sie noch nie erlebt hatte, eine riesige.
An meine Ohren drangen laute Explosionen aus Bodennähe. Es war sehr mysteriös. Die Explosionen schienen auf Bodenhöhe stattzufinden, nicht oben in der Luft.
Für mich steht es außer Frage. Nach den Gesetzen der Physik konnten die Gebäude nicht ohne weitere Behelfe einstürzen. Nicht ohne eine Bombe.
Nein. Und noch eine Explosion. Nein, es war eine Bombe.
Willis Position hat sich um 180 Grad gedreht. Erst ernannte Bush ihn zum Helden, jetzt führt er einen Prozess gegen ihn, weil er Bush selbst, Cheney, Bush Senior und andere des Mordes angeklagt hat. Und Willie tat das nicht, um Geld herauszuholen. Die Anklage hat uns alles gekostet. Willie verlor sein Zuhause, seinen Job. Was er jetzt hat, ist das Ziel, die Wahrheit herauszufinden.
Die Geschichte, die uns die Regierung zum 11. September aufgetischt hat, ist völliger Schwachsinn, nichts anderes. Anzunehmen, dass dieses angebliche Flugzeug mit einem Amateur am Steuer solche Manöver fliegen konnte, ist lächerlich. Nach offizieller Darstellung krachte American Airlines Flug 77 am 11. September um 9.37 Uhr ins Pentagon. Dieses exklusive Bildmaterial zeigt den Schauplatz knapp nach dem Aufprall. Eine Stunde bevor der Gebäudetrakt zusammenbrach. Wie Sie sehen, wirkt der Schauplatz eher ungewöhnlich. Jeder vernünftige Mensch würde erwarten, Indizien zu sehen, Wrackteile, Koffer, Schutt, wohin das Auge reicht. Wie bei jedem anderen Flugzeugabsturz an Land. Hier dagegen sind kaum Trümmer auszumachen.
Während meiner Zeit bei der Luftwaffe war ich bei Ermittlungen auf Unglücksstellen anwesend. Mir ist nie ein Unfallort untergekommen, wo es keine aussagekräftigen Beweisstücke des verunglückten Flugzeugs gab. Hier haben wir eine Flugzeugeinsturzstelle, wo es null Beweismaterial gibt.
Wo ist das Flugzeug hin? Zerschmetterte es an der Außenwand des Pentagon? Wenn ja, müssten tausende Wrackteile über den Unglücksort verstreut sein.
Triebwerke, Fahrwerke, Luftbremsen, Reifen, all diese Dinge sind sehr schwer zu zerstören. Einige bestehen aus vergütetem Stahl. Ich glaube nicht, dass ein Flugzeug so stark beschleunigt werden kann, dass diese Teile pulverisiert werden. Derartiges habe ich noch nie gesehen. Dort ist ein knapp 5 Meter großes Loch, das zu einem ca. 30 Meter breiten Flieger passen soll.
Nach offiziellem Bericht verschwand die Boeing 757 der American Airlines in diesem Loch. Sehen Sie das? In einem Loch mit 5 Meter Durchmesser. Stellen wir einige Rechnungen an. Eine Boeing 757 ist 38 Meter breit, die Flügelspannweite eingerechnet. Und sie ist 13,5 Meter hoch, Seitenruder und Seitenflosse eingerechnet. Wie ein so riesiges Flugzeug durch ein 5 Meter weites Loch passen soll, leuchtet mir nicht ein. Auf folgendem Bild sehen wir eine Fensterreihe auf beiden Seiten. Die Fenster müssten von den Flügeln zerfetzt sein, aber sie sind intakt. Diese sind nicht mal gesprungen.
Jahrelang schwieg das Militär zu den Fragen einer wachsenden Gruppe von Leuten, die offiziellen Angaben anzweifelten. Als der französische Journalist Thierry Messon das Buch 11. September, der inszenierte Terrorismus, publizierte, kanzelte man die Verleumder mit völlig surrealen Erklärungen ab. Eine davon besagte, das Flugzeug wäre durch die Geschwindigkeit und die Wucht des Aufpralls verdampft.
Ein unerklärlicher Umstand ist, dass mehrere Teile dieser Boeing verschwunden sind. Allem voran die zwei Triebwerke und die Flügel. Wo sind die hin? Haben sie sich in Gas verwandelt? In puncto Flugzeugrumpf heißt es, dieser sei nach dem Aufprall erhalten geblieben, durch die Außenwand des Pentagons gekracht und auf der anderen Seite herausgekommen, wobei er dahinterliegende Gebäudepfeiler zerstörte. Wie gesagt, der massivste Teil eines Flugzeugs sind zweifellos die Triebwerke. Sie bestehen aus einer hochfesten Stahl-Titan-Legierung. Sie ist so fest, dass sie nicht einmal bei 3000 Grad schmilzt. Wenn wir schon sonst nichts in der Wand sehen, so müssten zumindest die beiden Einschlaglöcher der Triebwerke vorhanden sein. Aber nein, keine Spur davon. Die erwarteten Löcher sind nicht vorhanden. Am Pentagon zeugt nichts von einem Flugzeugflügelaufprall. Im Gegensatz zum Nordturm. Dort sieht man die Silhouette des Flugzeugs. Man sieht klar den Umriss von Triebwerk 1, Rumpf und Triebwerk 2. Die Kurvenschräglage betrug 25 Grad. Die Flügel waren in positiver Vorstellung. Hier erkennen Sie deutlich die Flugzeugumrisse. Beim Pentagon finden Sie nichts dergleichen.
Die Unstimmigkeiten brachten die Vertreter der offiziellen Darstellung in zunehmende Verlegenheit. Während sie zu dem Debakel schwiegen, tauchten in Presse und Internet Fotos von Wrackteilen auf, die man entlang der angeblichen Flugstrecke am Rasen und im Gebäude gefunden hätte.
Sie gaben also zu, dass nichts verdampft war, äußerten aber sofort eine neue Theorie. Fazit von Lisa war, um in das 5 Meter große Loch zu passen, müsste das Flugzeug in einem bestimmten Moment die Flügel angelegt haben, ganz so wie es Libellen tun. Das Flugzeug schlug das Loch und was finden wir drin? Sieh einer an, den Motor und die anderen Wrackteile.
Eine meiner Aufgaben während meiner Zeit in der Armee war die Auswertung von Bildern für die wissenschaftliche und technische Spionage während des Kalten Kriegs. Ich schätzte die Größe sowjetischer Geräte und Ausrüstungen aufgrund von Fotografien. Das war meine Aufgabe. Wenn ich mir das Loch im Pentagon ansehe und dann die Größe der Flugzeugtype, die angeblich ins Pentagon gestürzt sein soll, dann sage ich, das Flugzeug passt nicht hinein in das Loch.
That was supposed to have hit the Pentagon. The plane does not fit in that hole.
So what? Was hat das Pentagon getroffen? Was hat es getroffen? Wo ist es? Was geht hier vor?
What hit it? Where is it? What hit it? Where is it? What's going on?
Anhand der unmittelbaren Beweise an der Einsturzstelle konnte ein unbefangener, rational denkender Ermittler nur auf eines schließen. Eine Boeing 757 flog nicht ins Pentagon.
General Arnold beorderte am selben Morgen sofort nach dem mutmaßlichen Flugzeugeinschlag einen seiner Kampfpiloten zu sich. Er trug im Aufsicht, das Pentagon im Überflug und Senkflug anzusehen und ihm persönlich Bericht zu erstatten.
To General Larry Arnold himself. Damals war Generalmajor Larry Arnold Regionskommandeur des NORAD, des nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos.
Sein Kampfpilot berichtete ihm, es gebe keinerlei Anzeichen für den Einschlag eines Flugzeugs ins Pentagon. At the Pentagon.
Über dem Rasen flogen weder Metall noch Frachtteile des Flugzeugs. Was wir erwartet hatten, war nicht zu sehen. Es schien, als gäbe es nur ein kleines Loch im Gebäude. Kein Heck, keine Flügel, kein gar nichts.
Das Pentagon besaß 86 verschiedene, vollständige Videoaufzeichnungen des Vorfalls. Warum zeigte man den Skeptikern nicht eine Reihe kompletter Ausschnitte?
Das FBI war gleich vor Ort bei den Überwachungskameras. Es beschlagnahmte 86 Videos, die sowohl im Pentagon selbst aufgenommen wurden, als auch auf dessen Parkplatz, auf der Tankstelle jenseits der Autobahnanbindung, in einem nahegelegenen Hotel und einer Reihe anderer Gebäude, deren Kameras die Gegend überblickten.
Lange weigerten sich die Militärbehörden, die Videos zum Einsturz von Flug 77 freizugeben. 2006 musste sich das Verteidigungsministerium dem Informationsfreiheitsgesetz beugen und gab 4 Sequenzen frei. Jene von der Citco-Tankstelle am Pentagon und dem nahegelegenen Sheraton Hotel sind unbrauchbar. Die 2 Ausschnitte, die am Parkplatz des Pentagon aufgenommen wurden, präsentierte man als definitiven Beweis dafür, dass Flug 77 in das Pentagon einschlug. Sie sind fast identisch.
Düsenjet-Triebwerke stoßen keinen weißen Rauch aus. Hier sieht man weißen Rauch, der aus irgendeinem Fluggefährt herauskommt. Ehrlich gesagt, kann man aufgrund dieser Bilder nicht genau sagen, was es war. Aber man kann sagen, was es nicht war. Das Ding hatte nicht die Größe einer echten 757. Die wäre viel größer als das Fluggefährt auf dem Bild. Beim besten Willen, können Sie hier ein Flugzeug sehen? Das Pentagon sagt, es wäre nicht sichtbar, weil es unglücklicherweise zwischen 2 Kadern vorbeigesaust ist, zwischen 2 Filmbildern. Wo ist das Flugzeug hin?
Nach dieser eidesstattlichen Erklärung von FBI-Agentin Jacqueline McGuire machte nur eine Kamera Aufnahmen vom Schauplatz. Genau die haben wir eben gesehen.
Die Geschichte darüber, wie das Flugzeug zum Pentagon kam, ist völlig absurd. Es ist schwer vorstellbar, wie sollte die Maschine den Anflug auf die Seitenwand des Pentagon meistern, wenn sie dazu um 270 Grad wenden musste und das bei einer Geschwindigkeit von rund 800 Stundenkilometern?
Das ist ein echt schwieriges Manöver. Ich sage Ihnen, ein Pilot mit tausenden Stunden Flugerfahrung bräuchte wahrscheinlich 10, 20 Versuche. Ein richtig geschickter Pilot mit tausenden Flugstunden bräuchte wahrscheinlich 10, 20 Mal, bevor er dieses Manöver hinkriegt. Eine 757 ist nicht auf so etwas ausgerichtet. Sie ist darauf ausgerichtet, wie ein Kreuzfahrtschiff durch den Himmel zu fahren. Sie ist nichts für Flugakrobatik. Mit großen Fliegern kann man keine Kurven kratzen. Als die Fluglotsen bei der Anflugkontrolle von Dulles sahen, wie das Zielobjekt hereinkam und eine Schleife flog, da sagten sie, das ist ein Kampfflieger. Weil Militärflugzeuge sowas fliegen können. Sie haben Autopilot, Fernsteuereinrichtung, kurz die baulichen Voraussetzungen für Luftakrobatik.
Die Geschwindigkeit, die Manövrierfähigkeit, das Wendemanöver. Wie im Radarraum waren allesamt erfahrene Fluglotsen und jeder von uns dachte, es handle sich um ein Militärflugzeug. Eine Absurdität jagt die andere. Ein weiterer klärungswürdiger Punkt betrifft die Höhe, auf der die Maschine flog. Angeblich soll sie einen Kilometer lang 6 Meter über dem Boden geflogen sein, wobei die Beschaffenheit des Geländes verlangte, dass sie über einen Hügel hüpfte. Dann flog sie über eine Autobahn und erreichte das Ziel ohne weitere Schleifen, denn die wären sich nicht mehr ausgegangen.
Angeblich bewegte sich Flug 77 mit 530 Meilen pro Stunde, also mit 460 Knoten. So etwas geht gar nicht im Tiefflug. Wenn man hoch oben ist, kann man beschleunigen und so schnell fliegen. Aber nicht weit unten. Dort ist die Luft zu dicht.
Ich fordere jeden Piloten heraus. Er soll mit einer Boeing 757 bei 400 Knoten eine halbe Meile lang 6 Meter über den Boden fliegen. Keine Chance. Es ist aerodynamisch unmöglich.
Die Geschichte darüber, wie der Flieger das Pentagon getroffen haben soll, ist Unsinn.
Bush überraschte die Komplexität einiger Manöver, vor allem Hanjours Blitztiefflug ins Pentagon. Nachdem Hani Hanjour als Pilot des Fliegers identifiziert worden war, bezeugte sein Flugausbildner, dass der Schüler nicht mal einmotorige Kleinflugzeuge steuern konnte.
Den Kerlen fehlte die Erfahrung, um solche Manöver zu fliegen, selbst wenn es das Flugzeug erlaubt hätte.
Der Mann konnte gar nicht fliegen.
Man kann nicht aus einer 172 steigen und einen Jet manövrieren, den man nie zuvor geflogen hat. Wenn Sie mir zeigen, wie man eine Weihnachtsgans zerlegt, kann ich deshalb auch kein Herz transplantieren.
Selbst wenn wir annehmen, dass so ein inkompetenter Pilot die Gelegenheit bekam, eine Boeing 757 zu fliegen, es bliebe zu klären, wie er in einen Luftraum eindringen konnte, der besser gesichert ist als jeder andere auf der Welt.
Kein Flugzeug unbekannter Herkunft kommt dem Pentagon oder dem Weißen Haus nahe. Ausgeschlossen.
Der Washingtoner Luftraum P-56 ist eingeschränkt wie kaum ein anderer. Er hat ein Radar-Zielverfolgungssystem und ein separates militärisches Abwehrsystem.
P-56 ist der gesperrte Luftraum um das Pentagon und das Weiße Haus. Ein extrem sensibles Terrain. Im Prinzip gibt es kein Flugzeug, das durch diesen Raum fliegen darf.
P-56 besteht aus einer Flugüberwachungszone in einem 50-Meilen-Radius über dem District of Columbia, einem gesperrten Luftraum in einem 17-Meilen-Radius um das Washington Monument und einem gesperrten inneren Luftraum in einem 3-Meilen-Radius rund um das Kapitol. Der Raum ist praktisch undurchdringbar wegen der Bedeutung der Gebäude.
Das ist wie das Niemandsland der Luftfahrt. Niemand fliegt dort hinein.
Es gibt F-16 und F-18 Jäger auf der Andrews Luftwaffenbasis 10 Meilen südlich von Washington. Ebenfalls dort vor der Küste ist das 113. Jagdgeschwader der Luftnationalgarde. Beide Einheiten waren an dem Tag auf ihren Posten und reagierten erst, als das Pentagon getroffen war. Und abgesehen davon hat das Pentagon seine eigene Luftverteidigung.
Falls irgendein Flugzeug in die Nähe des Pentagon kam, warum haben die dortigen Batterien keine Flugabwehrraketen abgefeuert, um das Gebäude zu schützen? Immerhin ist es das bestgesicherte Gebäude des Planeten. Das Flugzeug muss ein Militärflieger gewesen sein, denn nur solche können das Signal des IFF bzw. Freund-Feind-Erkennungssystems erwidern und als Freund erkannt werden. Nur ein Militärflieger wäre befugt, sich dem Gebäude zu nähern.
Es gibt zwei Systeme, die von Überwachungsradaren erkannt werden. Das eine arbeitet mit zivilen, das andere mit militärischen Transpondern. Militärische Transponder sind IFF-Transponder. Zivile Flugzeuge haben keinen IFF-Transponder. Sie sind nicht damit ausgestattet. Wenn also eine 757 ins Pentagon geflogen wäre und ihren zivilen Transponder ausgeschaltet hätte, so fehlte ihr immer noch der militärische Transponder. Insofern wäre sie ein Hauptziel gewesen. Ein Hauptziel in diesem Luftraum hätte abgeschossen werden müssen.
Das zeugt von konsequenter Nichteinhaltung der Standardvorgehensweise von Flugaufsichtsbehörde, Luftverteidigungskommando, P-56 und Pentagon. An einem Tag, dessen Vorfälle ab 9.05 Uhr landesweit als Terroranschläge galten. Das ergibt keinen Sinn.
Nobody goes in there.
This is after all the most heavily protected building on the planet.
This doesn't make any sense at all.
The Pentagon.
Das Pentagon symbolisiert unsere militärische Macht auf globaler Ebene und es wurde getroffen. Bis heute weiß niemand womit. Ob es ein Flugzeug war oder eine Rakete. Unsere Regierung wird uns nie aufklären. Also warten wir darauf, dass uns die Franzosen erhellen.
Was hat es getroffen? Was geht hier vor?
Nie hat jemand irgendwo oder irgendwann im Laufe der Ermittlungen klar gesagt, dass es sich um American Airlines Flug 77 handelte. Man geht davon aus, man nimmt es an. Man sagt, wir glauben, so war es.
Die Fluglotsin Danielle O'Brien, die auf dem Radar sah, wie das nicht identifizierte Objekt mit Hochgeschwindigkeit vom Westen hereinflog, konnte nicht wissen, was es war. Es gab nur ein Primärradarsignal. Der Transponder des Sekundärradars war abgeschaltet.
Um ein Zielobjekt über dem Primärradar zu identifizieren, muss eine wechselseitige Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse stattfinden. Entweder der Pilot gibt seine geografische Position bekannt oder der Fluglotse fordert ihn auf, eine Reihe von Manövern zu fliegen. Dann kann der Fluglotse alle Zielobjekte auf seinem Radarschirm ansehen und sagen, hier ist ein Zielobjekt, das gerade die Manöver ausgeführt hat, die ich angesagt habe. Nun kann ich dieses Flugzeug identifizieren. Dergleichen ist nie passiert. Unfassbar.
Falls Flug 77 wirklich für 36 Minuten vom Radar verschwand, so wie das die Fluglotsin aussagte, dann war er entweder nicht mehr in der Luft oder er flog unter dem Radar. Eines von beiden. War das Flugzeug irgendwo gelandet, in einem entfernten Feld? In diesem Fall wäre es logisch, dass der Flieger 36 Minuten vom Radar verschwand. Ansonsten gibt es kaum eine Erklärung dafür.
Im Lichte dessen, was wir eben gesehen und gehört haben, erscheint die offizielle Darstellung des 11. September dürftig. Wir wollen, dass die Fakten auf den Tisch gelegt werden und vor allem, dass der Fall ordentlich untersucht wird. Im Grunde wollen wir, dass uns endlich jemand die Wahrheit sagt.
Die US-Regierung steckt jährlich 892 Milliarden Dollar in die Verteidigung ihres Volkes und Territoriums. Die USA sind militärisch abgesichert wie kein anderes Land auf der Welt. Bush selbst sagte das. Und trotzdem, am 11. September wurde das Herz Nordamerikas aus der Luft angegriffen und 3000 hilflose Amerikaner starben auf eigenem Boden.
Wäre ich im Kongressausschuss gesessen, der die Anschläge vom 11. September untersuchte, die einzige Frage, die die Luftstreitkräfte und das Luftverteidigungskommando nicht hinlänglich beantworten konnten, ist, warum die Kampfflugzeuge nicht automatisch abhoben, als man herausfand, dass die ersten Flugzeuge entführt worden waren.
Wann immer ein Linienflugzeug vom Kurs abkommt, die Funkverbindung unterbrochen wird oder das Transponder-Signal verloren geht, wann immer eines dieser drei Dinge eintritt, ist das Flugzeug abzufangen.
Anytime any one of those three things happen, the aircraft is supposed to be intercepted. On 9/11,
am 11. September passierten all diese drei Dinge und trotzdem gab es kein Abfangmanöver. Die Flugzeuge flogen 20 Minuten bis eineinhalb Stunden, ohne je abgefangen zu werden.
Without ever being intercepted.
Wir haben direkte Verbindungen zu unseren Kollegen von der Luftraumverteidigung. Wenn wir auf diesem Touchscreen eine Taste drücken, wird sofort ein Notruf ausgesendet. In dem angesprochenen Fall wird dieser direkt vom Einsatzoffizier beantwortet. Es dauert etwa 2-3 Sekunden, bis er das Telefon abhebt. Danach kann die Information schon weitergegeben werden.
Warum wurden die vier entführten Flieger nicht abgefangen und abgeschossen? Militärjets fliegen viel schneller. Sie hätten die Passagierflugzeuge spielend einholen können, bevor sie in die Gebäude krachten.
Dieser Flieger erreicht bis zu Mach 2,05, das heißt mehr als die doppelte Schallgeschwindigkeit. Das sind etwa 2400 Stundenkilometer.
Im Nordosten der USA gibt es 16 Luftwaffenbasen. Warum wurden die Boeings nicht abgefangen? Nach offiziellen Angaben wurde die Flugabwehr zu spät verständigt.
Eine der größten Lügen ist, dass die Flugaufsichtsbehörde inkompetent war. Wenn ein Flugzeug vom Radar verschwindet, handeln wir. Wir sitzen nicht herum und schinden Zeit, wir handeln nach Protokoll.
Boom, 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 boom.
Als die Fluglotsen bemerkten, dass American Airlines Flug 11 vom Kurs abkam, dass der Transponder nicht antwortete, dass all diese üblen Dinge vor sich gingen, da waren sie nicht auf Kaffeepause.
Mal war es zwischen Jänner und September 2001 zu Luftnotfällen gekommen. Man konnte in 6 bis 10 Minuten Flieger hochschicken und griff in alle 67 Luftnotfälle ein. Es gab keinen einzigen Fall bis zum 11. September, wo eine Luftnotlage über längere Zeit ignoriert blieb.
Viele Laien sagen Dinge wie, der Präsident musste erst die Erlaubnis zum Abschuss erteilen. Das ist nicht wahr. Ein Abfangjägerpilot hat selbst die Verantwortung und Befugnis, ein Flugzeug abzuschießen, wenn er es für notwendig befindet. So sieht das in der Praxis aus.
Man muss nicht auf einen militärischen Befehl warten. Man muss auf keinerlei Befehle warten. Diese Vorgehensweise ist kein Vorschlag, sie ist Gesetz. Als Kampfpilot hat man so zu handeln. Bis jemand das Gegenteil sagt.
Vor 1970 hatten wir die Anweisung, sofort abzuschießen. In den 70er Jahren gab es Fälle, wo entführte Flugzeuge in unseren zivilen Luftraum eindrangen und nicht sofort abgeschossen wurden. Da wir nicht wollten, dass uns die Entführer bemerken, schickten wir nicht eilig Flieger hoch, sondern schlichen uns von hinten an. Diese Option hielten wir in einem zweiten Protokoll fest. Das auf die Entführungen anwendbare Protokoll sah langsamen Prozess vor. Und zwar deshalb, weil das Pentagon das Entsenden der Flieger genehmigen musste. Die Gültigkeit beider Protokolle bestand bis 1. Juni 2001, 3 Monate vor dem 11. September. Am 1. Juni 2001 änderten Rumsfeld, das Pentagon und das Militär die Anweisungen. Es war nicht mehr alternativ ein schneller und ein langsamer Prozess vorgesehen, sondern nur noch einer, der langsame.
One fast, one slow. They went to one protocol, slow.
Hätten wir gleich auf die Luftnotlage reagiert, wären die Jäger sofort in der Luft und hinter den Objekten her gewesen. Die Flieger hätten nie ihr Ziel erreicht. Aber die Fluglotsen benachrichtigten das Militär, weil sie nur mit einem Protokoll arbeiten durften. Das Protokoll ging über das Pentagon. Dreimal dürfen Sie raten, wer das Telefon nicht abhob. Sorry, es war das Pentagon. Ziehen wir einen Vergleich, mit dem der Laie mehr anfängt. Wenn man feindliche Objekte nur mit Genehmigung des Pentagons abschießen darf, dann ist das, als liefe ein Notruf in die Feuerwehrzentrale ein und die Feuerwehr dürfte erst ausrücken, nachdem sie den Bürgermeister angerufen hat, um Erlaubnis für den Einsatz zu erhalten. Was ist, wenn er gerade frühstückt oder länger schläft und nicht ans Telefon geht?
Diese Sequenz wurde wenige Minuten nach dem Pentagon-Anschlag gefilmt. Der Mann, der beim Tagen einer Bahre hilft, ist Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Was tut er hier, wo er einer der beiden Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist und Amerika weiterhin angegriffen wird? Warum hilft er Verletzten und ist nicht auf seinem Befehlsstand?
Die Notrufe liefen beim Pentagon ein. Sie liefen beim Militär ein. Und die Militärs saßen da und sagten sich, nur nicht abheben, egal was los ist. Stellen Sie sich vor, die Feuerwehr sitzt herum und sagt, tut uns leid, wir können nicht ausrücken, den Brand löschen und Ihr Leben retten. Der Bürgermeister hat es nicht angeordnet. Am 12. September kehrte man zu der ursprünglichen Anweisung zurück, dem Protokoll, das schnellen Prozess vorsah. Dieses gilt auch heute noch. Wie man sieht, wechselten Rumsfeld und das Pentagon die Gänge. Erst benutzten sie 2 Gänge, den schnellen und den langsamen. Dann verwendeten sie nur den langsamen. Am 11. September sagten sie, ach zum Teufel. Und am 12. legten sie wieder den schnellen ein.
Nachdem die USA ohne Vorwarnung in Pearl Harbor angegriffen worden waren, berief man mehrere Untersuchungsausschüsse ein. Man befand, dass sich General Short, Befehlshaber der Armeestreitkräfte auf Hawaii, und Admiral Kimmel, Oberbefehlshaber der Pazifikflotte, der Pflichtversäumnis und Fehleinschätzung schuldig gemacht hatten und entließ sie fristlos. Nach dem 11. September wurden weder der Verteidigungsminister noch der Chef der Flugaufsichtsbehörde oder des Luftverteidigungskommandos des Amtes enthoben.
Am 10. September bat Brigadegeneral Winfield den Jungoffizier Captain Leidig, ihn am 11. ab 8.30 Uhr als leitender Offizier der Kommandozentrale des Pentagon zu vertreten. Als am selben Tag der Absturz von Flug 93 gemeldet wurde, kehrte Winfield auf seinen Posten zurück. Captain Leidig hatte erst kurz davor einen Vorbereitungskurs für die Leitung der Kommandozentrale absolviert. Am 11. September war Brigadegeneral Worley Jr. Kommandeur der Luftwaffenbasis, die dem Pentagon am nächsten war. Am 11. September vertrat der Vizevorsitzende des Vereinten Generalstabs Myers den Vorsitzenden Shelton und war ranghöchster Offizier der US-Streitkräfte.
Am 14. September gibt das FBI nach nur 3-tägiger Ermittlung bekannt, es wisse alles über die Flugzeugentführer.
In den letzten 24 Stunden haben wir die Passagierlisten als Beweisgrundlage herangezogen und mit vielen Angehörigen von Opfern gesprochen. Ich denke, wir haben erfolgreich eine Vielzahl der Entführer identifiziert, welche sich auf den vier Flügen befanden, die einschlugen bzw. abstürzten.
Beim Flugzeuganschlag von Lockerbie dauerte es 2 Jahre, bis Anklagen erhoben wurden. In diesem Fall lieferte das FBI in nur 3 Tagen die Namen aller Entführer, ohne zu beweisen, dass diese tatsächlich an Bord gewesen waren.
Am 12. September verkündete der US-Justizminister und Generalstaatsanwalt John Ashcroft aller Welt, der Pass von einem der Entführer wäre unweit der Ruinen am Ground Zero gefunden worden. Obwohl es hieß, alles, was sich in den Türmen befunden hatte, wäre verbrannt oder zu Staub zermahlen worden. Der Stahl schmolz, aber Papier blieb ganz. Wer waren diese Entführer eigentlich? Nach offiziellen Angaben kamen 15 von 19 aus Saudi-Arabien. Sie hätten Ausbildungslager in Afghanistan besucht und wären islamische Fundamentalisten gewesen, fanatische Muslime. Man behauptet, Al-Qaida sei ein salafistisches Netzwerk. Der Salafismus ist eine sehr puritanische Strömung des Islam. Sie predigt, dass wir den überlieferten Worten und Taten des Propheten Mohammed auf den Buchstaben genau folgen müssen. Waren diese Leute also islamische Fundamentalisten? Unsere Anhaltspunkte sprechen dagegen. Mohammed Atta war eigentlich kein islamischer Fundamentalist.
Er trank die ganze Zeit. Wenn es nicht Wein war, dann war es Bier oder etwas anderes Alkoholisches. Er trank immer. Seine Bande hatte enorme Vorräte an Kokain. Mohammed und seine Clique waren ständig betrunken und bekifft, dass es Ärger nicht ging.
Die Phantombilder der Entführer, die das FBI bereitstellte, sind sehr merkwürdig. Jedes Phantombild passt auf eine Reihe von Personen, die sehr verschieden sind. Sie haben unterschiedliche Haltungen und Lebensläufe. Sie befinden sich an verschiedenen Orten, manche sogar zeitgleich.
Welcher Mohammed Atta ist es, von dem wir sprechen? Ist es der Mohammed Atta, der in Hamburg war und vom deutschen Geheimdienst ausgeforscht wurde? Ist es der? Ist es Mohammed Atta, der in Venice, Florida auftauchte, einem Ort, wo die US-Sicherheitsbehörde hochaktiv ist? Der Mohammed Atta, der angeblich in einer kleinen Flugschule trainierte, um einen kleinen ein- und zweimotorigen Cessna-Flieger zu steuern? Der, der mit einem gewissen Charlie Foss zusammenwohnte, einem Ex-CIA-Piloten, der Waffen nach Nicaragua lieferte und Kokain für die CIA zurückbrachte? Ist es der? Ist es der Mohammed Atta, der am 12. September mit seinem Vater telefonierte, wie Newsweek in einem Interview mit eben diesem Vater in Kairo berichtete? Ist es der? Ist es der Mohammed Atta, der in der Chakrams Bar in Hollywood, Florida auftaucht, ein paar Lines Kokain zieht und sich mit Stalitschneier Wodka betrinkt, der, als er zum Zahlen aufgefordert wird, antwortet, ich arbeite für United Airlines, glauben Sie, ich kann mir das nicht leisten? Und nachschießt, Scheiß auf Gott. For United States Airlines, you think I can't pay my bill? And then he says, fuck God.
So verhält sich kein islamistischer Fanatiker, der kurz vor einem Selbstmordattentat und Märtyrertod steht.
Bevor Atta seinen Wohnort in Hamburg verließ und in die USA zog, so heißt es von offizieller Seite, da suchte sein amerikanischer Namensvetter eine Behörde des US-Landwirtschaftsministeriums auf. Dort sprach er mit einer Beamtin, um einen 650.000 Dollar Kredit aufzunehmen.
Dove si rivolge ad una funzionaria richiedendo un prestito di 650.000 dollari.
Er sagte, mit dem Kredit wolle er ein kleines Flugzeug chartern und daran einen großen Chemietank anbringen. Als die Frau den Kredit verweigerte, begann er, ihr zu drohen und sagte, er würde ihr die Kehle durchschneiden. Dann meinte er, er sei ein American Airlines Pilot. Er warf ein Bündel Geldscheine auf den Tisch und fragte nach den Sicherheitssystemen in den Zwillingstürmen.
Chiede delle informazioni circa i sistemi di sicurezza delle torri gemelle, cerca persino di acquistare.
Er versuchte sogar ein Plakat mit dem Pentagon zu kaufen, das an der Wand des Büros hing. Dann ging er endlich. Nun, ist das das typische Verhalten von jemandem, der einer Schläferzelle angehört? Ist das nicht eher das Verhalten von jemandem, der auffallen will?
Nach offizieller Darstellung verließen Al-Omari und Atta Florida, um nach Boston zu fahren. Genau dort werden zwei der Flugzeuge abheben, die entführt werden sollen. Aber die beiden bleiben nicht in Boston. Sie fahren weiter nach Maine, das 300 Kilometer nördlich liegt. Das geschieht am Nachmittag des 10. September. Der nächste Tag wird der wichtigste im Leben der beiden Männer sein. Ein Tag, an dem sie sich keinen Fehler leisten können. Was machen sie? Einen Ausflug nach Portland. Sie bleiben über Nacht, grölen herum und ziehen so die Aufmerksamkeit auf sich. Darüber hinaus zahlen sie mit Kreditkarten, die auf ihren Namen laufen. Sie tun, was sie können, um ihre Spuren zu hinterlassen. Frühmorgens um 6 fliegen sie zurück von Maine nach Boston.
Lo fanno in aereo, direzione Boston, alle 6 di mattina.
Sie landen nur eine halbe Stunde vor Abflug des Flugzeugs, das sie entführen werden. Dieses Zeitfenster ist so knapp, dass es den ganzen Plan in Gefahr bringt. Die Ereignisse rund um den Flug von Portland nach Boston spielen eine wichtige Rolle, nicht nur bei den Ermittlungen, sondern auch in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Als die Männer zum Flugzeug gehen, nimmt eine Flughafenüberwachungskamera ein Video auf, wo die Gesichter von Atta und Al-Omari zu sehen sind. Dieses Video wurde hunderte Male im Fernsehen gezeigt, als Beweis dafür, dass die Terroristen an Bord des Flugzeugs gingen, das sie knapp darauf entführten. Fehlanzeige. Das Video zeigt sie am Weg nach Portland.
Nichts beweist, dass sich die Entführer an Bord befanden. Das FBI erzählt das bloß, ohne Beweise zu liefern. Es gibt keinen Beweis dafür, dass einer dieser Sündenböcke in einem der Flugzeuge saß. Es gibt keinen.
Pazzis, capri espiatori, sugli aerei. Non c'è.
Am 16. September sucht Abdel Aziz Al-Omari, einer der mutmaßlichen Entführer von Flug 11, das US-Konsulat in Jeddah auf und beteuert den Beamten seine Unschuld. Al-Omari, Pilot bei Saudi Arabian Airlines, erhält eine offizielle Entschuldigung der US-Behörden in Riyadh. Am 22. September bekundet Walid al-Sheri, dass er noch am Leben ist. Er, den man ebenfalls der Entführung von Flug 11 verdächtigte, hatte den Mut, sich von seinem Haus in Casablanca, Marokko, zu melden und seine Unschuld zu erklären. Am darauffolgenden Tag, dem 23. September, berichtete der Daily Telegraph von den Unschuldsbeteuerungen Sahid al-Ghamdis und Ahmed al-Namis. Beide seien lebendig, wohlauf und bei Saudi Arabian Airlines tätig. Am 27. September macht der Rundfunksender CBS Salem al-Hazmi ausfindig. Nach Angaben des FBI kam er ums Leben, als Flug 77 ins Pentagon krachte. Aber merkwürdigerweise ist er nach wie vor in Saudi-Arabien, wo er in einer petrochemischen Anlage arbeitet. Hat man Al-Omari, Al-Sheri, Al-Ghamdi, Al-Nami und Al-Hazmi von der Liste der Entführer genommen und vielmals um Entschuldigung gebeten? Nein. Noch 6 Jahre später bezichtigt man die 19 Personen der alleinigen Täterschaft bei den Terroranschlägen.
Wenn man die Täter nicht nachweislich identifizieren kann, hat man als Ermittler ein Problem. Die Kriminaluntersuchung ist in Frage zu stellen und das hat nichts mit der Formulierung von Verschwörungstheorien zu tun. Hier geht es allein um die Kritik an der völlig lächerlichen Kriminaluntersuchung und an der Tatsache, dass die Ermittler keine Ahnung haben, wer die Anschläge ausführte. Das ist aber die alles entscheidende Frage. Wer war es?
Who did it?
Anno.
Da gibt es diese böse Organisation, deren Anführer Bin Laden, ein geheimes Netzwerk in den Höhlen von Afghanistan. Das klingt wie das Drehbuch für einen James-Bond-Film.
Das erste Video, in dem Bin Laden auftauchte, wurde derart von den Medien vermittelt, als hätte sich dieser zu den Anschlägen bekannt. Das Video erschien sehr fragwürdig und stellte sich als Fälschung heraus, als man es analysierte. Es gab eine Reihe fragwürdiger Punkte. Ein grundlegendes Problem bestand etwa darin, dass Osama bin Laden einen Goldring trug. Nach islamischem Glaubenskodex dürfen Männer kein Gold tragen. Warum trägt dann der Anführer einer der militantesten Salafistenbewegungen einen Goldring? Das ergibt keinen Sinn.
Das betreffende Video wurde unter dubiosen Umständen in Afghanistan gefunden. In einem Haus, das angeblich von Al-Qaida verlassen worden war. Und es warf aus mehreren Gründen Zweifel auf. Ein deutscher TV-Sender etwa ließ eine Alternativübersetzung anfertigen. Diese unterscheidet sich grundlegend von der amtlichen Übersetzung der Amerikaner. Die Personen behaupten nicht offenkundig, in die Anschläge vom 11. September involviert gewesen zu sein. Sie sprechen nur darüber, was am 11. September vorfiel.
Ma stanno semplicemente raccontando che cosa è successo l'11 settembre.
In vielen anderen Bin Laden-Videos sieht man eine Person sprechen und hört dazu eine Tonspur, die nicht oder nur sehr bedingt zu dem passt, was die Lippen tatsächlich sagen.
Oft werde ich gefragt, wie können Sie die offizielle Darstellung anzweifeln, wenn Osama bin Laden selbst mehrere Male im Fernsehen auftrat und sagte, ich habe es getan. Hierzu erzähle ich Ihnen eine Anekdote. Wobei ich die Ereignisse nur schildern und nicht zeigen kann. Wir besitzen sehr wohl Bildmaterial, dürfen es aber nicht offenlegen, da der Inhaber nicht gestattet, dass Sie es sehen. Als Mitglied des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments wurde ich eingeladen, im Sommer 2005 einer PowerPoint-Präsentation des Washingtoner Zentrums für strategische Studien beizuwohnen. Wir sollten uns die Folgen vergegenwärtigen, mit denen Europa im Falle eines Atombombenangriffs auf Brüssel konfrontiert wäre. 50.000 Tote, 100.000 Verletzte, die nukleare Wolke. Die Reaktionen von Regierungen diverser europäischer Länder. Plötzlich erschien eine Sequenz auf der Leinwand, in der Osama bin Laden behauptete, er sei für den Atomangriff auf das NATO-Hauptquartier verantwortlich. Alle Mitglieder des Parlaments, ich eingeschlossen, waren sprachlos. Amerikanische Experten des Zentrums für strategische Studien waren zur Hand, um zu erklären, was auf der Leinwand vorging. Dann ergriff endlich ein Parlamentarier das Wort. Heute wurde uns überzeugend vor Augen geführt, dass die Aufnahmen von Osama bin Laden komplett manipuliert werden können. All die Osamas, die wir über die Jahre gesehen haben, gab es vielleicht nie. genauso wie nie ein Atomangriff auf das NATO-Hauptquartier in Brüssel verübt wurde. Wie gesagt, wir dürfen die Aufnahme nicht zeigen. Macht nichts. Wir fahren ohne sie fort. Sehen Sie selbst diese Bilder. Da ist ein Osama vom 7. September 2007. Vergleichen Sie ihn mit den anderen Osamas, die wir über die Jahre gesehen haben. Halten Sie es für möglich, dass er mit der Zeit jünger wird? Dass sein Bart dunkler wird? Dass seine Nase gewachsen ist? Wir brauchen nichts zu analysieren. Jedes Kind versteht, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Sie werden uns präsentiert, als handle es sich um eine. Und so geht das schon seit 6 Jahren.
Hat Bin Laden die Anschläge vom 11. September organisiert? Wenn ja, tat er es allein oder gemeinsam mit anderen? An dieser Stelle müssen wir die Ursprünge von Al-Qaida erläutern. Al-Qaida wurde 1989 von Bin Laden gegründet. Das war am Ende des Krieges zwischen sowjetischen Truppen und islamischen Guerillas in Afghanistan. Nach dem Krieg und nicht vor dem Krieg, gegen wen oder was sollten all die muslimischen Guerillas kämpfen? Was bedeutete Al-Qaida damals? Diese interessante Frage führt uns zu Robin Cook, ehemals britischer Außenminister. Er schrieb einen Artikel für den Guardian, in dem er bestätigte, dass der Begriff Al-Qaida von der CIA erfunden wurde. Cook sagt, der Begriff steht für eine Datenbank von Mujahedin, welche die CIA rekrutiert und ausgebildet hatte. Und er hat recht. Um das arabische Wort für Datenbank zu bilden, muss man nur dieses Wort dranhängen. Das ergibt Al-Qaida Maluma. Al-Qaida heißt auf Englisch The Base. Maluma, Data. Zusammen ergibt das Database oder Datenbank.
Al-Qaida ist fake.
Al-Qaida ist ein Fake. Al-Qaida ist keine Organisation. Al-Qaida ist mein Label. Es gibt keine Organisation namens Al-Qaida. Al-Qaida ist eine Liste von Leuten, die in den 80ern im sowjetisch-afghanischen Krieg kämpften. Al-Qaida ist nichts als eine Marionette, die von der westlichen Propaganda aufgebauscht wurde, um der Öffentlichkeit das Böse vorzuführen.
Blown up by the Western Propaganda to show the public the big evil.
Ich war Leiter des Visa-Büros am US-Generalkonsulat in Jeddah von September 1987 bis März 1989. Während meiner Dienstzeit war ich in etwas eingebunden, das sich als Visa-Beschaffungsprogramm für Terroristen entpuppte. Es kamen Leute zum Konsulat, die von der CIA und ihrem Top-Agenten Osama Bin Laden rekrutiert wurden. Man schickte sie nach Amerika, um sie zu guten Terroristen auszubilden, ihnen Anerkennung zu erweisen oder um vergangene Einsätze in Afghanistan zu besprechen. Es ging wohl darum, wie man Dinge hochjagt, Leute niederschießt, Regierungen stürzt.
Nach dem Kalten Krieg wurden ihre Verbindungen zur Al-Qaida immer zahlreicher. Al-Qaida wird auf unterschiedliche Weise kontrolliert, direkt und indirekt. Al-Qaida wurde systematisch und auf unterschiedlichen Konfliktschauplätzen eingesetzt, etwa von 1992 bis 1995 im Bosnien-Konflikt.
Ich glaube, die US-Regierung arbeitete mit verschiedenen arabischen und muslimischen Organisationen zusammen, sei es mit Al-Qaida selbst oder mit Leuten, die zu Al-Qaida wurden. Man trainierte sie, gab ihnen Waffen und schickte sie auf den Balkan, um Slobodan Milosevic und seine Verbündeten zu stürzen.
Diese Balkanpolitik betrieb man über Jahre, bis nach 2001.
Während des Kriegs hatten die US-Geheimdienste nur Waffen geliefert. Nachher aber rekrutierten sie die arbeitslos gewordenen Mujahedin selbst. Das ist ein Faktum. Es gibt viele Zeugenaussagen von Mujahedin, die vor deutschen Gerichten standen. Sie wurden von einem Subunternehmen des Pentagon angeheuert. Und zwar von dem privaten Militärunternehmen MPRI, Military Professional Resources Incorporated.
MPRI, Military Professional Resources Incorporated. MPRI.
Formell ist MPRI privat, aber in Wahrheit handelt es sich um eine Art Geheimapparat der US-Armee. MPRI hat mehr Vier-Sterne-Generäle unter Vertrag als das Pentagon selbst. Wenn das Pentagon etwas Schmutziges zu erledigen hat und denkt, dass der US-Kongress dessen Finanzierung und Bewilligung verweigert, so gibt es den Auftrag an das Privatunternehmen weiter. Zu Beginn des Sommers 1999 brachte MPRI die bosnischen Mujahedin zurück auf den Balkan, insbesondere in den Kosovo, um dort die terroristische Kosovo-Befreiungsarmee zu unterstützen. Man engagierte sie und bezahlte sie monatlich. Viele bosnische Mujahedin waren in die großen Terroranschläge der letzten 5 Jahre involviert. Was nun den 11. September betrifft. 5 von 7 Arabern, die im Mittelpunkt des Komplotts standen, waren ehemalige Mujahedin-Kämpfer in Bosnien. 5 von 7. Niemand spricht davon.
Nobody speaks about it.
Jeder, der bereits ein Visum für die Einreise in die USA beantragt hat, weiß, dass man hier extrem detaillierte Informationen angeben muss. Nicht so am US-Generalkonsulat von Jeddah. Wie Michael Springman, ein ehemals hochrangiger Beamter im dortigen Visabüro, enthüllte, beschäftigt dieses zahlreiche Undercover-CIA-Agenten. Man gibt viele Visa nur allzu locker an sehr verdächtige Personen aus.
Eine sehr gute Kontaktperson aus der Wirtschaft sagte mir, hätte ich ein Wort gegenüber dem Inspektionsteam des Außenministeriums verloren, das die Vorgänge im Konsulat untersuchte, wäre ich fristlos entlassen worden.
Nun, genau dieses Büro in Jeddah stellte viele der 15 Visa aus, mit denen die Flugzeugentführer in die USA einreisten. Keiner der 15 Visa-Anträge entsprach den US-Einreisebestimmungen. In das Feld Aufenthaltsort etwa schrieben viele Hotel, New York, Kalifornien, einer sogar nein.
In un caso addirittura semplicemente no.
Es war Usus, den Al-Qaida-Terroristen bei der Einreise in die USA zu helfen. Sie kamen, um Training zu erhalten. So ging das über Jahre und so war es auch bei den Flugzeugentführern vom 11. September.
Sechs der Terroristen wurden in US-Militäreinrichtungen ausgebildet, darunter auch Mohammed Atta. Er besuchte die internationale Offiziersschule auf der Maxwell-Luftwaffenbasis.
Man besuchte die Maxwell-Luftwaffenbasis in Alabama, die Brooks-Luftwaffenbasis in Texas, kontaktierte den Pensacola-Flottenstützpunkt, besuchte die Sprachschule vom Geheimdienst des Pentagons in Monterey, Kalifornien. Die Geheimdienste hatten die Leute unter ihren Fittichen.
The hands of intelligence are all over these people.
Fazit ist, die Flugzeugentführer trainierten und kämpften in Ex-Jugoslawien, wofür sie von einer Söldnerfirma bezahlt wurden, die mit dem Pentagon in Verbindung stand. Die CIA beschaffte ihnen Visa für die Einreise in die USA. Sobald sie in Amerika waren, taten sie, was sie konnten, um erkannt zu werden und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn sie waren sicher, ungestraft davonzukommen. Sie trainierten auf US-Luftwaffenbasen und gingen in Flugschulen, auch wenn sie nicht fliegen lernten.
Alle Zeugenaussagen zu diesen Flugstunden weisen darauf hin, dass diese Männer absolut unfähig waren, selbst kleine Flugzeuge zu manövrieren. Mohammed Atta etwa mietete einen Flieger in einer Flugschule, aber er konnte ihn nicht einmal starten. Er ließ ihn auf der Rollbahn stehen und ging weg.
In affitto per un giro, ma a quanto pare non riesce neppure a farlo decollare, lo pianta quindi sulla pista e va via.
Was zwei andere Piloten betrifft, so erzählte ihr Ausbildner Rick Grazer gegenüber Ermittlern und der Presse, er verstehe nicht, wie die beiden ein Flugzeug steuern hätten können.
Er
sagte wörtlich, sie hätten sich dumm und dümmer angestellt.
Zwei FBI-Agenten, Colleen Rowley in Minneapolis, Minnesota, und ein weiterer Agent in Phoenix, Arizona, schickten Nachrichten an das FBI-Hauptquartier in Washington. Darin hieß es in etwa, passt auf, es gibt viele Araber, die an Flugschulen eingeschrieben sind.
Der erste Flugausbildner, der im FBI anrief, ging ein großes Risiko ein. Der, den er als verdächtig meldete, war damals ein zahlender Kunde. All diese Flugschulen waren bis zu einem gewissen Grad von ausländischen Piloten abhängig. Und er denunzierte einen zahlenden Kunden. Diese Person ist sehr verdächtig. Es gab eine Reihe von Fakten, die darauf hinwiesen, dass Moussaoui ein Terrorist war. Er wollte lernen, wie man fliegt, aber nicht, wie man startet und landet. Ich habe nie eine derart ungewöhnliche Person gesehen, die Flugunterricht nehmen will.
Colleen Rowley informierte sofort ihre Vorgesetzten in Washington. Aber nichts passierte. Die Ermittlungen wurden blockiert.
Mir sind keine Warnsignale bekannt, die auf derartige Operationen in unserem Land hindeuten.
Im Mai 2002 schrieb ich ein 12- bis 13-seitiges Memorandum an den FBI-Direktor. Darin widerlegte ich sinngemäß, dass der 11. September nicht zu verhindern gewesen wäre. Der stellvertretende Direktor des FBI, ein gewisser Picard, versuchte im Sommer vor den Anschlägen Generalstaatsanwalt Ashcroft über Terrorverdachtsmomente zu informieren. Und zwar wiederholt. Das erste Mal zeigte Ashcroft wenig Interesse an Terrorismus. Tatsächlich stufte er Terrorismus im August 2001 mit geringster Priorität ein. Irgendwann sagte Ashcroft zu Picard, ich will nichts mehr von Terrorismus hören.
Als ich nach dem 11. September hörte, dass die Flugzeuge in die Zwillingstürme und das Pentagon gekracht waren, sagte ich, oh mein Gott. Nach Angaben der Los Angeles Times waren die Täter dieselben, die ihre Visa von dem US-Generalkonsulat in Jeddah erhalten hatten. Ich rief beim FBI an und erzählte den Leuten das Grundprinzip des Visa-Beschaffungsprogramms für Terroristen. Ich tat das und danach rief ich immer wieder an. Ich wurde von einer FBI-Stelle zur nächsten weiter verbunden, bis ich bei der Außenstelle in Washington landete. Dort sagte man mir, wir rufen zurück. 6 Jahre später warte ich noch immer.
Wir erhielten die Tonbänder, die 3 Monate vor dem 11. September 2001 in unserer Abteilung einlangten. Sie kamen von einer anderen Außenstelle, einem iranischen Informanten, der schon damals 10 Jahre im Dienst des FBI gestanden war, seit 1991 oder 92. Im April 2001 meldete der Informant dem FBI, man habe ihm in einer anderen Causa mitgeteilt, dass Al-Qaida und Bin Laden einen Anschlag auf die USA vorbereiteten, der 5 Großstädte betreffe und Flugzeuge involviere. Der Anschlag fände im Laufe der nächsten paar Monate statt. Agenten nahmen die Informationen auf, erachteten sie als wichtig und füllten Formulare aus. Dann gingen sie ins Hauptquartier und reichten den Akt an ihre Vorgesetzten weiter. Nichts geschah. Zwei Monate später trafen die Agenten den Informanten erneut. Er fragte, haben Sie meine Informationen berücksichtigt? Sie kamen von sehr zuverlässigen Quellen. Und die Agenten sagten, ja, wir gaben sie unseren Vorgesetzten. Doch niemand verfolgte die Sache weiter.
1996 durchsuchten die philippinischen Behörden den Laptop von Ramzi Youssef und fanden den Plan zur Operation Buchinka. Darin sprach man von Flugzeuganschlägen auf das Pentagon, das Weiße Haus, das Kapitol, das CIA-Hauptquartier und die Zwillingstürme. Im Oktober 2000 veranstaltete das Pentagon eine Schutzübung mit der Feuerwehr, bei der man einen Flugzeugangriff auf das Pentagon simulierte. Die Feuerwehrhelfer probten die Anfahrt und den Einsatz vor Ort. Die Anschläge kamen nicht aus heiterem Himmel. Man erwartete sie und traf Vorbereitungen.
Eine der häufigsten Aussagen der Bush-Administration lautete, wir wurden von den Anschlägen überrascht.
Es hätte wohl niemand vorhersehen können, dass sie ein Flugzeug entführen, um es als Lenkwaffe zu verwenden.
Für die letzte Regierung war es wohl unvorstellbar, dass man Flieger in Gebäude steuert, in diesem Ausmaß.
Nach Angaben von USA Today hielt die US-Luftwaffe von 1999 bis 2001 viermal jährlich Sonderübungen ab. Bei diesen wurde simuliert, dass zivile Luftfahrzeuge von Terroristen entführt würden. Die angenommenen Ziele waren die Zwillingstürme und das Pentagon.
I don't think the prior government could envision flying airplanes in the buildings.
Am 11. September 2002 schrieb die New York Times, ein Jahr nach den Anschlägen weiß die Öffentlichkeit weniger über die Umstände, bei denen 2801 Personen am helllichten Tage im Herzen Manhattans zu Tode kamen, als das Volk 1912 binnen Wochen über die Titanic wusste.
A proposito del Titanic.
Fünf Jahre nach Erscheinen dieses Artikels ist noch immer rätselhaft, was an jenem Tag geschah.
Ich bin Bob McElvain und ich komme aus Pennsylvania. Am 11. September 2001 verlor ich meinen 26-jährigen Sohn Bobby. Er war kurz davor bei Merrill Lynch eingestellt worden. Es überkommt einen immer. Keine Angst, ich werde es überwinden. Trotzdem, jedes Mal, wenn dieser Tag erwähnt wird, kommt der Schmerz hoch. Man denkt, dass die Zeit die Wunden heilt, aber das tut sie nicht.
Die Schlüsse der Untersuchungskommission waren sehr enttäuschend. Viele Beweise wurden ignoriert, viele Zeugen nicht angehört. Der Endbericht kehrt eine Reihe entscheidender Punkte unter den Tisch.
Ein paar Tage vor dem 11. September erhielt Mohammed Atta eine riesige Geldsumme, etwa $100.000. Der Betrag wurde von einem pakistanischen Geheimagenten überwiesen. Es ist ein gewaltiger Skandal, dass die vom US-Kongress einberufene Untersuchungskommission zum 11. September diesen Mann weder verhörte, noch anders ans Licht zu bringen versuchte, was es mit den $100.000 auf sich hatte.
Alle traten im Fernsehen auf und richteten ihre Zeugenaussagen an die Nation. Meine wurde zurückgehalten. Wieso wollte man sie zurückhalten? Das war unlogisch. Ich schilderte ihnen genau das, was auch hier erörtert wurde. Dass wir Explosionen gehört hatten und Leute verbrannten, bevor die Flugzeuge ins Gebäude einschlugen. Dass es Überlebende gab, die für eine Anhörung zur Verfügung standen. Später kam der Endbericht heraus und Überraschung, mein Name schien nirgendwo auf.
My name doesn't appear anywhere.
Man hatte keinen einzigen der von uns vorgeschlagenen Zeugen angerufen, nicht ein einziges Mal. Darunter waren 17 Feuerwehrmänner und 22 Überlebende aus den Türmen. Nicht einer von ihnen wurde angerufen.
Gerade als Vater habe ich die Pflicht, den Mörder meines Sohnes zu finden. Die Untersuchungskommission hat mir nichts in die Hand gegeben. Die Kommission hat nicht wirklich untersucht.
Sämtliche Mitglieder der Bin Laden-Familie saßen in einem der nächsten Flieger. Man hatte sie von überall zusammengetrommelt und in Windeseile außer Landes gebracht. Da brannte noch das Pentagon.
Die Kommission fragte Müller, wer erlaubte diesen Leuten, das Land zu verlassen? Jemand vom Außenministerium. Können Sie uns sagen, wer? Antwort, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ähnlich verhielt es sich mit General Myers, den die Kommission gegen Ende der Anhörungen vorlud. Sie befragte ihn zu Musawi. Erinnern Sie sich, Informationen über Musawi erhalten zu haben? Seine Antwort, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Dann war da Ashcroft, der Generalstaatsanwalt. Picard, der im Sommer 2001 stellvertretender FBI-Direktor war, bezeugte, sie hätten 71 Warnungen erhalten. Ashcroft saß da und log die Kommission an, ich wusste nichts von diesen Warnungen. Wir achteten nicht auf Terrorismus. Diese Leute logen ganz offensichtlich und die Regierung nahm sie in Schutz. Eben die Leute, die angehört wurden, hätte man einsperren sollen. Müller, Ashcroft, Condoleezza Rice.
Da gibt es diese böse Organisation, deren Anführer Bin Laden, ein geheimes Netzwerk in den Höhlen von Afghanistan.
Heute Abend stellen die Vereinigten Staaten folgende Forderungen an die Taliban. Alle in ihrem Land versteckten Al-Qaida-Führer müssen an die US-Behörden ausgeliefert werden. Die USA müssen vollen Zugang zu den Terroristen-Ausbildungslagern bekommen, um deren Stilllegung sicherzustellen. Diese Forderungen sind nicht verhandel- oder diskutierbar.
Sie werden Bin Laden nie fangen, sonst würde jeder glauben, der Krieg gegen den Terror sei vorbei.
Für Amerikaner ist es schwer vorstellbar, wie böse Leute sind, die sowas tun.
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin ein Vater und suche den Mörder meines Sohnes. Man muss bescheuert sein, zu glauben, dass es 19 Araber waren. Das wissen sogar meine Hunde besser. So viel muss gesagt sein. Versetzen Sie sich in meine Lage. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wurde ermordet und es gab nie eine Ermittlung. Wie würden Sie sich fühlen, wenn man verweigert, den Mord an Ihrem Kind aufzuklären?
Ich war bis 3 Uhr früh zu Hause. Dann stieg ich aus dem Bett, weil ich nicht schlafen konnte. Ich ging zurück, um nach Überlebenden zu suchen. Konnte hier unten noch ein Feuerwehrmann oder Polizist eingeschlossen sein? Ich wollte ihn finden, selbst, oder jemand, der dort arbeitete, nur um ein bisschen Trost zu finden.
su di faccione me.
Ich suchte 9 Tage lang, aber ich fand keinen Überlebenden. Ich kam über fast 1,5 Jahre dorthin zurück. Und wenn ich nicht dort arbeitete und suchte, war ich auf Begräbnissen. Man nahm mir meine Freunde, meinen Job, den ich wirklich liebte, und meine Gesundheit. Niemals darf dieser Tag vergessen werden.
Die wahre Geschichte vom 11. September muss erzählt werden. Das Problem mit uns Amerikanern ist, dass wir auf einem Eisberg leben. Wir sitzen auf der Spitze und fürchten uns vor den tiefen Abgründen unserer Geschichte. Und das wird immer schlimmer. Was wir hier haben, ist eine abgrundtiefe Wahrheit. Sie wird den ganzen Eisberg hinunterziehen. Aber dann wird er hoffentlich wieder auftauchen. Die Wahrheit muss ans Licht oder dieses Land ist nichts mehr wert. All diese Geschichtsschreibung ist faul. Die Leute sollten sich schämen, dass sie die Wahrheit nicht hören wollen.